Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
193 Gedichte von 88 Autorinnen und Autoren in 8 Sprachen. Und das soll Schweizer Lyrik sein? Jawohl, sagen die Herausgeber Roger Perret und Ingus Starz. Sie haben unter dem Titel »Wenn ich Schweiz sage« ein Hörbuch mit Schweizer Lyrik im Originalton herausgebracht. Im Originalton, das heißt, alle Gedichte werden von ihren Autorinnen und Autoren selber gelesen. Die Aufnahmen, auf 2 CDs vereinigt, stammen aus den letzten 75 Jahren, von 1937 bis heute. Diese außergewöhnliche akustische Sammlung von Schweizer Lyrik präsentiert Ihnen in der nächsten halben Stunde Felix Schneider zusammen mit dem Literaturkritiker Martin Zink.
Juwelen und Perlen also aus den Tonarchiven, auch aus unserem eigenen Radiotonarchiv, auf 2 CDs, 2,5 Stunden lang. Das ist ein Panorama der lyrischen Schweiz aus dem 20. und 21. Jahrhundert. Ja, und das riecht ja schon nach etwas ganz Besonderem. Martin Zink, Sie sind Literaturkritiker. Sie können das einschätzen, diese Sammlung von Lyrik im Originalton. Was ist denn das Besondere an dieser Anthologie, wenn ich Schweiz sage?
Ja, das Überraschende ist, dass wir hier die Gedichte eben nur hören. Und eine weitere Überraschung ist die, dass diese Gedichte in 8 Sprachen daherkommen. Also wir haben 4 Sprachen mehr, als wir uns normalerweise mit unseren 4 Landessprachen zuschreiben. Dann ist das auch ein Dokument. Es ist ja sehr vieles in diesem Hörbuch enthalten, das kaum oder nur mit großer Mühe aufzutreiben war.
8 Sprachen? Das soll Schweizer Lyrik sein?
Ja, die Schweizer Lyrik ist natürlich nicht nur die Lyrik, die von Schweizstämmigen geschrieben wird. Sie entsteht auch in der Schweiz auf Tischen von Autoren und Autorinnen, die zugewandert sind oder die eben auch eine andere Sprache sprechen.
Wir möchten diese Spannweite des Nationalen einmal vorführen an 2 konkreten Beispielen, nämlich an dem Titelgedicht von Dragica Rajcic. Sie ist 1959 in Split in Kroatien geboren, seit 78 in der Schweiz. Und diese Aufnahme stammt aus dem Radioarchiv von DRS aus dem Jahre 2000. Worum geht es denn in dem Gedicht?
Ja, es geht eigentlich darum, was für ein Bild von Schweiz sie hat als eine, die zugestoßen ist, die in die Schweiz gekommen ist. Sie hat natürlich eine ganz andere Voraussetzung als kroatische Autorin. Sie hat hier angefangen als Putzfrau, ist inzwischen eine Autorin mit einem ganz beachtlichen Werk und sie definiert sozusagen ihren Blick auf die Schweiz.
Wenn ich Schweiz sage, meine ich belegtes Brot, welche ich für Schweizer mache. Wenn ich mich meine, muss ich Name Ausländer über Munde spucken und zusammenbinden in großen Knoten Berge, Häuser, Dichter und Uhrmacher. Wenn ich Schweiz nach Hause schicke, bekommen meine Eltern Geldnoten. Ich werde über Schweiz später reden. Und keine soll merken, dass es Land nicht gäbe, wo alles so gut und sauber ist, wo Straßen wie Teller unter Füßen gleiten und Frauen immer Mund halten, wo Spielplätze nur Sonntagskinder dienen und Kühe sofort Käse produzieren. Jetzt aber ernst. Über Schweiz ist noch eine Schweiz. Und eine oder andere ist immer schuld am falschen Bild.
Wenn ich Schweiz sage, von Dragica Rajcic, hier in Reflexe mit Martin Zink über die Anthologie Schweizer Lyrik, wenn ich Schweiz sage.
Ein Merkmal dieses Gedichtes, wie auch der anderen Gedichte von Dragica Rajcic, ist, dass sie sich natürlich mit Mühe nur in der deutschen Sprache ausdrücken kann. Sie hat also eine Distanz, die nicht nur geografischer Natur ist, auch eine orthografische und eine grammatikalische Distanz zur deutschen Sprache und das befähigt sie auch zu einem ganz anderen Blick. Also gerade dieser Hinweis auf die Sauberkeit zum Beispiel erscheint mir sehr witzig und das ist nun eine Kritik, die nicht von einem Schweizer oder einer Schweizerin vorgebracht wird, sondern primär von einer Person, die hinzugekommen ist, die sich aber doch hier auch sehr wohl fühlt.
Und keine soll merken, dass es Land nicht gäbe, wo alles so gut und sauber ist, wo Straßen wie Teller unter Füßen gleiten und Frauen immer Mund halten.
Dragica Rajcic hat inzwischen auch schon mehrere Gedichtbände herausgegeben und es erscheint demnächst auch ein Prosaband von ihr.
Wir wollten mit diesem Gedicht von Dragica Rajcic auch die Spannweite des Nationalen in dieser Lyrik vorführen und wir machen das nun noch mit einem zweiten Gedicht, nämlich von Alfonsina Storni. Diese Autorin ist 1892 geboren und 1938 gestorben. Geboren ist sie im Tessin, aber sie hat ihr Leben in Argentinien verbracht. Mir war sie kein Begriff, ich habe sie kennengelernt über diese Anthologie. Sie soll wohl in Argentinien eine bedeutende Autorin gewesen sein.
Sie gilt in Argentinien tatsächlich als eine sehr bedeutende argentinische Autorin, auf deren Schweizer Herkunft dann durchaus verwiesen wird. Sie hat ein großes Werk dort auch, das greifbar ist und sie hat auch, nachdem sie nach Argentinien ausgewandert war, die Schweiz nur noch einmal, soweit ich weiß, besucht. Sie gehört sozusagen zu zwei Nationalliteraturen, wenn man das auf Nationalliteraturen beschränken will. Ihr Gedicht ist eine Art Hymne an eine Landschaft. Das ist ein Text, der die Beschreibung einer Landschaft verknüpft mit seelischen Zuständen. Ein sehr dramatisches Gedicht auch, Silberschluchten in Colonia, heißt es auf Deutsch.
Von Alfonsina Storni.
Barrancas del Plata en Colonia. Redobles verdes de tambor los sapos y altos los candelabros mortecinos de los cardos me escoltan con el agua que un sol esmerilado carga al hombro. El sol me dobla en una larga torre que va conmigo por la tarde agreste y el paisaje se cae y se levanta en la falda y el filo de las lomas. Algo contarme quiere aquel hinojo que me golpea la olvidada pierna, máquina de marchar que el viento empuja. Y el cielo rompe dique de morados que inundan agua y tierra y sobre nada la arboladura negra de los pinos.
Silberschluchten in Colonia von Alfonsina Storni, eine Aufnahme aus Montevideo aus dem Jahre 1938. Ja, was haben wir denn eigentlich mitbekommen? Weil verstanden haben die meisten das wahrscheinlich ja nicht im Detail.
Nein, aber wir haben so ein gewisses Pathos mitgekriegt, eine Leidenschaft, die sich in diesem Gedicht auch mitteilt. Und wir haben natürlich auch jetzt mitgekriegt, dass zu diesen Sprachen, in denen jetzt in Anführungsstrichen Schweizer Lyrik geschrieben wird, eben auch das argentinische Spanisch gehört.
Mich hat vor allem beeindruckt, und das ist, wenn man den deutschen Text liest, sieht man das, eine Korrespondenz mit dem Inhalt, dieses Strenge, dieses Senkrechte, dieses Gerade, nicht? Sie, ja, die Trommelwirbel und dann so, ich werde ein Turm, dieses, das kommt in der Sprache ganz gut rüber, auch wenn man das im Detail nicht versteht. Nun, es sind, wie gesagt, sehr viele Gedichte, 193, wenn ich mich nicht verzählt habe. Wie sind die denn angeordnet auf dieser CD, wenn ich Schweiz sage?
Ja, das Sympathische an dieser Anthologie von Roger Perry und Ingo Staat ist, dass sie nicht nach Sprachregionen aufgeteilt sind, die Gedichte, sondern dass sie zum Teil chronologisch angeordnet, zum Teil thematisch angeordnet, eine ganz große Beweglichkeit zeigen. Das heißt, die Gedichte korrespondieren miteinander über die Sprach- und über die Zeitgrenzen hinweg. Und das ist auch das, was ich an dieser Anthologie sehr schätze. Es gibt ja so Anthologien, in denen die Gedichte so richtig gehend aufgeräumt werden, in Ordnung gebracht werden. Das ist hier nicht der Fall. Und dadurch bekommt das auch etwas sehr Lebendiges, was zu Neuentdeckungen auch einlädt. Man kann sich also nicht einfach nur einer Sprache entlang bewegen. Zu den Texten, die uns in einer Fremdsprache da hier präsentiert werden, gibt es immer auch Übersetzungen. Man kann sich also mit allen Texten befassen. Die einen auf Deutsch sind wohl kein Problem für Deutschsprachige, und für andere in anderen Sprachen geschriebene Gedichte gibt es eben Übersetzungen. Das finde ich sehr hilfreich.
Also die Anordnung ist en gros chronologisch, aber mit thematischen Inseln.
Da gibt es durchaus Sprüngen drin, ja.
Da gibt es zum Beispiel zwei Gedichte über Auschwitz, als eine in Jiddisch von Leisa Aschenrand und dann dazu von Pietro De Marchi, viel, viel später geschrieben, Birken, über Birken in Auschwitz. Und dann kommen Wintergedichte zum Beispiel zusammen, oder es kommen satirische Charakterisierungen der Schweiz zusammen.
Ja.
Sie sagen, das ist sehr sympathisch. Ich finde das auch sehr sympathisch. Ich finde allerdings auch, dass diese CD, weiß nicht, was Sie dazu sagen, eine Art Twitter ist zwischen einer Quellenpublikation für Fachleute und einer Veröffentlichung für ein breiteres Publikum. Als Quellenpublikation finde ich es dann etwas dünn und es fehlt die Datierung der Gedichte. Und für das breitere Publikum, finde ich, ist die Vermittlung etwas vernachlässigt.
Ja gut, es gibt hier natürlich mehrere Lesarten, die angeboten werden. Man kann sich ja für eine entscheiden. Grundsätzlich ist mal zu sagen, dass es ganz wenige Anthologien gibt, die Schweizer Lyrik mehrsprachig präsentieren. Wenn es die gibt, sind es sehr oft Anthologien, die im Ausland erschienen sind. Da ist man interessiert an der Tatsache, dass die Schweizer Lyrik eben eine mehrsprachige Lyrik ist. In der Schweiz selber gibt es kaum Anthologien, die Gedichte aus allen vier Landesteilen und aus allen Sprachen also und jetzt noch darüber hinaus aus insgesamt 8 Sprachen präsentieren. Was die Datierung der Gedichte angeht, gut, das wäre vorstellbar, dass man noch sagt, wann die entstanden sind. Man erfährt aber, wann das Gedicht aufgenommen wurde, denn das ist ja hier das Entscheidende, dass die Gedichte uns ja akustisch präsentiert werden. Also die Aufnahmedaten, soweit sie eruierbar waren, sind durchaus vermerkt. Und man bekommt auch gute Informationen über die einzelnen Autoren und Autorinnen. Also ich bin da eigentlich sehr zufrieden mit dem, was mir geboten wird. Und dass ich das zum ersten Mal jetzt hören kann, ist schon noch zu betonen. Es gibt durchaus Hörbücher zu einzelnen Lyrikern und Lyrikerinnen, aber nicht ein Werk, das so quer durch die Jahrzehnte, seitdem es überhaupt gut konservierte Tonaufnahmen gibt, bis in die Gegenwart Lyrik aus der Schweiz präsentiert.
Das ist sicher ein ganz großes Verdienst. Ich hatte etwas die Wechselbad-Problematik, dass ich mich im Minutentakt emotional und geistig auf völlig andere Welten einstellen musste. Und ich habe mich gefragt, ich gebe diese Frage jetzt mal an Sie weiter, Martin Zink, warum haben die eigentlich nicht ein Netzprojekt daraus gemacht? Da wäre auch das Navigieren einfach. Ich bin ständig am Blättern in diesem schönen, aber unpraktischen Booklet, weil es immer zuklappt. Ich muss mich mit 5 verschiedenen Registern auseinandersetzen. Der deutsche Text wäre manchmal schon schön bei schwierigeren Gedichten. Im Netz wäre das alles viel einfacher.
Ja gut, das ist eine Grundsatzentscheidung, ob man ins Netz geht oder ob man eine CD macht. Netz schließt natürlich gewisse Leute auch aus. Ich bin jetzt zum Beispiel auch nicht ein großer Netzlyrikleser. Wenn ich mich ins Netz, ins Internet begebe, um Lyrik zu lesen oder gar zu hören, dann gehe ich sofort zu Lyrikline, auf die auch hier noch hingewiesen sei.
Wo eine Sie den deutschen Text jeweils bekommen.
Ja, da gibt es den deutschen Text natürlich parallel, und falls er in Übersetzungen auch existiert, gibt es dann auch den Übersetzungen natürlich. Das ist das eine, aber ich denke, die Tonqualität der alten Aufnahmen dürfte wohl auch ein Hindernis sein, das ohne weiteres ins Netz zu stellen.
Ja, aber die Schwierigkeit der Tonqualität ist auf der CD ja nicht anders. Ich finde, den Einstieg in diese CD ist zum Beispiel ausgesprochen schwierig. Hans Arp nuschelt ein berühmtes Gedicht von ihm. Wenn ich es nicht kenne, schwierig. Regine Ullmann, das nächste Gedicht, sehr pathetisch, nicht? Der Dichter könnte einen schon abschrecken.
Ja, gut. Ich meine, damit bekommen wir auch etwas mit, was wir sonst ja nie erfahren. Wir hören den Text, wir bekommen die Version des Autors, der Autorin. Jean Arp habe ich mir natürlich auch etwas lebendiger vorgestellt. Das Gedicht mag ich sehr, ist ein Klassiker auch und man kann es ja in aller Ruhe für sich lesen, auch laut vorlesen. Hier bekommen wir eben die Version des Autors und das finde ich ganz interessant, wie er das präsentiert. Bei Regina Ullmann ist man auch sehr überrascht.
Das ist gerade meine nächste Frage. Was bringt denn eigentlich der Originalton?
Das ist die Interpretation, die der Autor oder die Autorin zu liefern hat. Wir bekommen hier eine Sicht, die wir anders nicht haben können. Die Anthologie präsentiert zum Beispiel auch Hermann Hesse, der sein Gedicht Im Nebel liest. Ein sehr berühmtes Gedicht.
Das Seltsame immer, Nebel zu wandern.
Ja, das ist ein Klassiker, wird viel gedruckt und viele Leute kennen das oder erkennen es wieder. Und wenn man das mal hört, gelesen vom Autor selber, dann hat man das Gedicht so, wie es der Autor eben präsentieren wollte. Ich gebe aber sofort zu, dass Autoren nicht immer die besten Interpreten ihrer eigenen Gedichte sind. Da gibt es natürlich ein paar bittere, herbe Enttäuschungen zu verkraften, aber das gehört dazu. Und es gibt ja sogar die Theorie, dass eigentlich nur der Autor oder die Autorin die eigenen Gedichte laut vorlesen darf. Es gibt natürlich ganz viele Hörbücher, in denen Schauspieler Gedichte vorlesen, die kommen dann nochmals ganz anders daher, als es eben der Autor selber präsentiert hat. Man bekommt ja auch etwas noch mit vom zeitgenössischen Umgang mit Gedichten. So wie ein Autor in den 30er, 40er Jahren seine Werke vorgelesen hat und wie sie heute kaum mehr vorgelesen würden. Das sind natürlich eben auch Zeitdokumente. Sie geben Aufschluss darüber, wie ein Autor sich in einer bestimmten historischen Epoche das laute Vorlesen gedacht hat. Das ist ja auch einem starken Wandel unterworfen.
Wenn ich das zusammenfasse, der Originalton bringt die Persönlichkeit des Autors, ja. Er bringt die Zeit, in der der Autor gelebt und gelesen hat, er ist auch eine Art Interpretation des Gedichtes und es vermittelt die Historizität, also den geschichtlichen Wandel dieser Vortragskunst. Das wollen wir Ihnen an zwei Beispielen vorführen. Ich gebe zu, wir haben Extrembeispiele gewählt. Wir lassen jetzt aufeinander los, Charles Ferdinand Ramuz und Nora Gomringer. Charles Ferdinand Ramuz, 1878 bis 1947 in Guy-sur-Lausanne geboren. Nun, das ist der Doyen der romanischen Literatur der Schweiz. Und sein Chant de Notre Rhône ist sicher eines seiner Hauptwerke. Aus ihm wird er jetzt gleich mal vorlesen. Nachher, anschließend, ohne dass wir dazwischen reden, kommt Nora Gomringer, eine Performerin, ist die Tochter des Lyrikers Eugen Gomringer. Sie gehört zur Spoken-Word-Szene. Ihre Aufnahme stammt aus dem Jahre 2006. Ramuz wurde 1940 aufgenommen, über 65 Jahre unterhalten sich hier zwei miteinander. Ramuz ist, wie gesagt, eine historische Aufnahme. Martin Zink, können Sie uns einführen?
Ja, es ist eine Art lyrischer Prosa. Der Titel Chant de Notre Rhône, also zu Deutsch Gesang unserer Rhone, verweist auch auf eine Tradition, die es vor allem im französischen Sprachraum gibt. Er spricht die Rhone an und macht aus ihr ein Subjekt. Zunächst betrachtet er sie, ich betrachte dauernd die Rhone, und dann beginnt er einen Dialog mit diesem Fluss. Dieser Fluss ist sozusagen die Lebensader, die wird angesprochen und es wird alles Mögliche, was links und rechts des Flusses vor sich geht, mit diesem Fluss in Verbindung gebracht. Der sehr getragene Stil, das werden wir ja gleich hören, stammt aus einer Epoche, in dem auch ein solcher Fluss noch soeben angesprochen werden konnte.
Also rechts und links. Links ist Savoyen, das immer wieder erwähnt wird. Rechts ist Watt, und in der Mitte das Weltenkind, die Rhone. Und es gibt auch noch den guten Arbeiter, wer immer das sei, der die Vielfältigkeit dieser Landschaft gestaltet.
Ja, der Fluss trennt und verbindet die beiden Teile auch. Der Fluss ist die Lebensader.
Es ist das Bild der Wiege, das er oft braucht. Nun also, Charles Ferdinand Ramuz, 1940, Nora Gomringer, 2006.
C'est ici le berceau du Rhône. Je regarde bouger le berceau avec ses rives en bordure. La Savoyarde, la Vaudoise. Je regarde bouger le berceau entre les deux rives rejointes du bout qui donne au berceau sa forme. Et inégalement, elles sont mises en vis-à-vis. L'ouvrage n'est pas tellement régulier qu'il ennuie. Le bon ouvrier n'ennuie pas. Le bon ouvrier ne fait pas trop égal. Le bon ouvrier s'amuse à des différences. La Savoyarde, la Vaudoise. Tu ne peux pas te plaindre de l'ouvrier, ni te plaindre de son ouvrage, n'est-ce pas? Ô toi qui es là, et déjà tu remplis la couche que tes parents t'ont préparée. Cette Savoie, esprit de veau, maintenant que tu es couché au Rhône, la Savoie à ta gauche, le pays de Vaud à ta droite, celle-là poussant du pied le berceau qui penche vers nous, et nous du pied le repoussant qui penche à nouveau de l'autre côté. La Savoie à ta gauche, le pays de Vaud à ta droite, tu as entendu à tes côtés ici quelque chose comme tes parrains et marraines, et soucieux de toi. Il te berce sans mesure quand en effet par les beaux jours, on voit cette surface s'incliner toute dans un sens, puis s'incliner dans l'autre sens.
Ich bin Ariadne, die dem Faden, dem Roten, dem Wollenen folgt. Ich bin Briseis, die Achilles diente, bin Kalypso und singe für Odysseus und hoffe, dass mich nicht verlässt. Ich bin Diana mit dem Silberbogen, Silberpfeil, die Mondzicke. Ich bin ein guter Maler und heiße Hitler. I am Ferlinghetti, crying over Alan, howling over Alan. Ich bin Guanin, der DNA-Bauer, der Knecht. Ich bin Hadrian und baue eine Mauer, mir zu Ehren, dem Reich zur Wehr. Ich bin ich auf Freuds Couch. Ich bin Jonas im Walbauch mit unendlichem Vertrauen. Ich bin Cassandra, die ständig spricht, doch keiner hört. Ich bin die Langsamkeit, mit der ich vergesse und an die ich anschließe Medea, die deine Geliebten ein Kleid näht, den Kindern die Köpfe verdreht. Ich bin Nora, der du ein Puppenhaus baust. Ich bin Ochsenfrosch, denn das ist die Liebe zwischen Frida und Diego. Ich bin Proteus und ich will allen gefallen und hüte die Robben am Strand. Ich bin die Qual des Laokoon, eben dort, wo die Wellen brachen. Ich bin Rilkes Panther-Tierpfleger. Sibylle, Sibylla, Sibyl, who cares? I speak in riddles. Ich bin Ton aus Erde, Sediment aus Stein, aus dem Adam entstand. The who, bist der Hauch und unsinkbar. Ich bin Verlorenes am Wegrand, ein Stein, den Anna lange mitgetragen hat. Ich bin Warten auf den Läufer aus Marathon, dem Fenchelfeld. Ich bin X-Man, Ahnen der Tafelrunde. Ich bin zynisch, Baby, zynisch. Ich bin
Ich bin Nora Gomringer aus der Lyrikanthologie Wenn ich Schweiz sage, hier in Reflexe mit Martin Zink. Ja, größere Gegensätze gibt es kaum. Was ist denn das Wesentliche bei Gomringer?
Die Autorin setzt auf den mündlichen Vortrag. Die Texte sind auch für den mündlichen Vortrag zunächst gedacht. Ihre Gedichtbände bringen die Textfassung natürlich auch auf Papier, aber in der Regel werden diesen Gedichtbänden, ich glaube, es liegen inzwischen 3 oder 4 von ihr vor, immer auch mit einer CD begleitet. Diese Texte können, wenn man sie still für sich liest, natürlich nie ganz dasselbe sein, wie wenn man ihr zuhört. Sie legt auch Wert darauf, ihre Gedichte selber vorzutragen. Sie ist eine glänzende Performerin und unterwirft alles, was textlich passiert, eben diesem Vortrag. Das ist das wirklich ein großer Unterschied zu Ramü, von dem man sich vorstellen kann, dass er sich eher dazu überreden lassen musste, vor ein Mikrofon zu sitzen, der also seinen Text nicht mit der Absicht verfasst hat, ihn vorzulesen. Hier ist die Absicht des Vortrags im Vordergrund. Und das erlaubt natürlich auch ganz viele kleine schauspielerische Möglichkeiten, die der Sprache ja innewohnen, die man aber auf Papier nicht darstellen kann. Nicht diese kleinen Verzögerungen, diese Verschleifungen, die muss sie präsentieren, die kann man nicht still für sich lesen.
Wobei Ramü schon auch in Emphase gerät. Es ist, als wäre er sein eigener Schauspieler und stünde auf einer großen Bühne und würde das deklamieren.
Ja. Er übernimmt natürlich auch etwas, was vom Schauspiel jener Zeit vorhanden war. Nicht das Deklamieren von Stücken, das man schon geübt hatte an Molière, Racine und so weiter und so. Also es kommt eher vom Theater her, währenddem das die Nora Gomringer aus dem Text entwickelt und auf eine sehr individuelle Art präsentiert. Sie reiht sich natürlich trotzdem ein in eine ganze Tradition, in eine neue Tradition von Spoken Word und Poetry Slam. Es ist etwas, was dem Text fast vorausgeht, währenddem Ramü in dem Moment, wo er seinen Text laut lesen muss, auf eine traditionelle Art und Weise des Vorlesens zurückgreift.
Nun haben wir im Laufe dieser Sendung 4 Beispiele gehört. Auf den beiden CDs sind es ja noch viel mehr. Diese Beispiele, diese Tondokumente kommen alle aus den Archiven. Lassen Sie uns doch noch etwas, Martin Zink, über die Archive reden, die akustischen Archive. Wie wichtig sind die eigentlich?
Ja, die werden natürlich immer wichtiger, je deutlicher erkennbar wird, dass ja längst nicht alles aufbewahrt worden ist, was einmal aufgenommen worden ist. Diese Sammlung der Aufnahmen hat einige Zeit gedauert, das habe ich mir von den beiden Autoren erzählen lassen.
Das ist eine Riesenarbeit gewesen.
Das war, glaube ich, sehr kompliziert, an diese Materialien heranzukommen. Zum Teil sind sie auch nicht in gutem Zustand. Das erklärt auch das Fehlen gewisser Autoren und Autorinnen, die man gerne mal gehört hätte, von denen es zum Beispiel einfach keine Aufnahmen oder keine guten Aufnahmen gibt. Die Radiostationen haben lange Zeit zwar durchaus Gedichte am Radio vorlesen lassen, das aber selten konserviert. Also es gibt Autoren, die zu gewissen Zeiten sehr bekannt waren, die öfter ans Mikrofon herandurften, die man dann aber doch nicht über ihre Zeit hinaus dann irgendwie gespeichert hat.
Also ich finde den Befund von Roger Perret, von einem der beiden Herausgeber, schon ziemlich alarmierend. Er sagt, er hätte gefunden, wenig vorhanden sei die Moderne, der Eigenständige, der Außenseiter in diesen Archiven, aber gut verankert sei die konservative Moderne. Das heißt, es gibt durchaus eine Tendenz, ablesbare Tendenz beim Sammeln der Tondokumente.
Ja, das, was eingängig ist, sicher hat es auch jeweils Diskussionen darüber gegeben, was dem Hörer und der Hörerin zumutbar war am Radio, nicht?
Auf jeden Fall verweist es auf die Wichtigkeit der Archive. Das heißt, man könnte sich fragen, ob es nicht wirklich eine ganz zentrale Aufgabe des Radios ist, auch Archiv anzulegen,
ja.
Aufnahmen zu sammeln.
Ja, das Radio ist natürlich ein Ort, wo ganz wertvolle Informationen zusammenkommen und die es anderswo nicht gibt. Es gibt ja auch selten Gelegenheit oder Anlass, irgendein Gedicht auf Tonband aufzunehmen oder in anderer Form zu speichern. Das wird in jüngster Zeit besonders gepflegt in dieser schon erwähnten Lyriklein, wo man die Autoren, die jetzt noch lebenden Autoren und Autorinnen dazu einlädt, in einem Tonstudio ihre Gedichte zu lesen. Aber hier haben wir es vorwiegend mit Gedichten zu tun, die aus Archiven stammen und wo man auf Gedeih und Verderb sozusagen den damaligen Archivaren ausgeliefert ist.
Überall nimmt die Zahl der Aufnahmen zur Gegenwart hin ab. Ein anderer Befund, diesmal vom anderen Herausgeber Ingo Staats. Auch ein Alarmzeichen im Grunde genommen.
Ja. Dass man das nicht für bewahrenswert hält, dass man das Gefühl hat, dass jederzeit reproduzierbar ist. Obschon es ja hier ganz ausdrücklich darum geht, dass es eben die Textautoren und Autorinnen sind, die lesen. Nicht irgendwelche Schauspieler, nichts gegen Schauspielerlesungen.
Martin Zink, wir sind am Ende dieser Sendung. Ich bedanke mich bei Ihnen für diese Auskünfte zu der Lyrikanthologie, wenn ich Schweiz sage. Wir verabschieden uns hier mit einem Auftritt von Niklaus Meyenberg, der St. Galler Journalist, hier als Lyriker, ein denkwürdiger Auftritt im Theater de Poche in Biel aus dem Jahre 1981.
Das Interessante an dieser Aufnahme ist eben auch, dass er die Gelegenheit genutzt hat, wie andere Autoren und Autorinnen auch, seine Gedichte zu kommentieren. Das ist auf dieser Anthologie, finde ich, auch ganz interessant, dass am Radio die Möglichkeit besteht, den eigenen Text noch mit einem Kommentar zu versehen. Das hat ja Meyenberg gemacht.
Als ich meine wenigen Abstecher in meinen Heimatkanton St. Gallen die letzten 2 Jahre gemacht habe, habe ich ausgerechnet, bin ich von folgendem Plakat an der Kantonsgrenze begrüßt worden. Es sieht so aus. Oben dran steht: Was wir nicht haben, hat niemand. In der Mitte steht, also was wir nicht haben, hat niemand. In der Mitte: Lebendige Altstadt St. Gallen. Und unten dran steht: Komm, wir gehen lädeln. Und dann sieht man 2 Bärli, also St. Galler Wappentier, die lädeln gehen hinten in der Altstadt. Und unter dem Plakat habe ich den folgenden Kommentar gemacht. Plakat öffentlich angeschlagen, nirgends beschädigt, St. Gallen und Umgebung, 20. Jahrhundert, 8. Jahrzehnt, herausgegeben von der City-Vereinigung St. Gallen. Händ. Was wir nicht haben, hat niemand. Was wir nicht gehen, hat niemand. Was wir nicht kennen, kann niemand. Niemand kann, was wir können. Niemand geht, was wir gehen. Niemand tut, was wir tun. Wenn wir wollen, wollen wir nicht. Niemand weiß, wo wir wollen. Niemand steht, wo wir stehen. Wo wir stehen, stehen wir nicht. Niemand sieht, was wir sehen. Was wir sehen, sehen wir nicht. Niemand will, was wir haben. Was wir haben, wollen wir nicht. Was wir haben, haben wir immer. Was wir sehen, sehen wir länger. Was wir körbeln, körbeln mehr. Was wir förben, förben mehr. Was wir wursten, wursten mehr. Was wir posten, posten mehr. Was wir mosten, mosten mehr. Bitte nein, darf ich sagen, niemand hat haben wie wir.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.